guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass ich hier bin. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Was für eine krasse Aussage. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Es ist eine tolle Jahreslosung, sie ist aber auch herausfordernd. Luther hat übersetzt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und das schreibt Paulus in eine Gemeinde, in die Gemeinde in Korinth, eine große Gemeinde, die multikulturell ist, und das ist wirklich so gemeint. Korinth ist eine Stadt, die ist international Handelsstadt. Dort leben Menschen aus dem ganzen Römischen Reich und so setzt sich auch die Gemeinde zusammen. Bestimmt mehrsprachig. Es gibt Arme und Reiche, Sklaven und Herren sitzen nebeneinander, Juden und Nichtjuden. Und ihr könnt euch vorstellen, was es da für Konflikte gibt. Unterschiedliche Vorstellungen, wie man was macht, wie man Dinge auslegt und regelt. Und tatsächlich gab es Konflikte und Streit. Und nicht nur untereinander, sondern auch mit Paulus selber. Und dies ist der erster Brief, der uns überliefert ist. Es gibt insgesamt 4 Briefe von dem Korintherbrief, aber 2 sind verloren gegangen. Also wir kennen nur die 2. So chaotisch war es dort in dieser Zeit bei denen. Und diese 2 Verse, über die ich predigen will, das sind sozusagen die Schlussbemerkung von Paulus, von dem Ganzen, was er dort gesagt hat. Eigentlich ziemlich unvermittelt, wenn man so dieses Kapitel liest, kommt ganz plötzlich diese 2 Verse. Wachet! Steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. So als wollte Paulus sagen, also wenn euch jetzt etwas von meinem langen Schreiben, wenn ihr euch eine Sache merken wollt, dann das. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark und alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Oberflächlich betrachtet scheint es im Korintherbrief um die Ordnung des Gemeindelebens zu gehen. Um Klärung von Streitfragen, Schlichten von Konflikten. Jedenfalls nehmen diese Themen den größten Teil des Briefes ein. Inhaltlicher Mittelpunkt des Briefes und die eigentliche Botschaft ist aber tatsächlich die Liebe. Die Liebe ist überhaupt Paulus Lieblingsthema. Auch wenn er oft nur ganz indirekt darüber spricht. Aber verwurzelt sein in der Liebe, darum geht es ihm. Das ist so, kennt ihr, also ich bin da kein Fachmann, aber wenn man so webt, dann hat man ja so einen Webrahmen und dann sind diese Faden gespannt, diese Webfaden. Und das ist das, was bei Paulus die Liebe ist. Das sind die Webfaden. Und alles andere, was da rumkommt, er gibt ein Muster und er gibt einen Teppich und sieht man vielleicht gar nicht. Aber die Liebe, die Fäden der Liebe, die halten das, die geben ihm Stabilität, die bestimmen die Größe und die Festigkeit, auch wenn man es gar nicht so direkt wahrnimmt. Und ich glaube, das ist damit gemeint, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, dass wir durchdrungen sind von dieser Liebe. Was Paulus übrigens nicht sagen will, ist, seid lieb, seid nett zueinander, seid lieb zueinander. Vertragt euch. Das meint Paulus nicht. Wenn wir diese Verse so verstehen würden und wenn wir das versuchen würden umzusetzen, wären wir total überfordert. Wir können nicht in jeder Situation lieb sein, nett sein. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist die Grundlage seiner ureigensten Beziehung zu Gott. Die Liebe, die kann man nicht tun, auch wenn wir das mit den Händen hatten. Wir können natürlich Liebe üben, aber Paulus spricht hier von was anderem, von einer anderen Qualität. Er meint mehr als nur etwas, was wir tun oder machen sollen. Es geht ihm um eine innere Haltung, um eine Identität und ein Leben aus der Quelle der Liebe. Das, was für den Körper der Sauerstoff ist, den wir ein- und ausatmen. Das ist für Paulus die Liebe für die Seele. In unserer Beziehung zu Gott atmet unsere Seele Liebe ein und Liebe aus. Wir sind erfüllt von der Liebe Gottes zu uns. Wir sind bewegt von der Liebe Gottes zu den Menschen. Und wir sind gegründet in der Liebe Gottes zu seinem Volk, seiner Gemeinde und der Welt. Liebe ist unsere Haltung. Liebe ist unser Fokus. Liebe ist unser Weg. Liebe ist unsere Weisheit. Und die Liebe ist das Licht, das leuchten soll. Paulus spricht von der Erfahrung ganz und gar und durch von Gott geliebt zu sein. Von dieser Erkenntnis der Liebe Gottes, die dir ganz persönlich gilt. Es ist eine Offenbarung der Liebe Gottes in deinem Leben. Etwas, was du nicht tun kannst, aber etwas, das du empfangen kannst. Paulus selbst erfuhr diese Liebe, als er ganz plötzlich und unerwartet Jesus begegnete und sah. Ihr kennt diese Geschichte. Er reitet auf einem Pferd nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen. Und plötzlich ist da dieses helle Licht. Jesus erscheint ihm. Und dieses Licht wirft ihn buchstäblich aus der Bahn, reißt ihm den Boden unter den Füßen und nimmt ihm alles, was ihm bisher gut und richtig vorkam. Dieses Licht war die Liebe, die ihm zeigte, dass er bis zu dieser Begegnung mit Jesus mit einem blinden Herzen für Gott eiferte, aber Gott gar nicht kannte. Und wie Jesus 3 Tage im Grab war und von Gottes Kraft auferweckt wurde, so verbringt Saulus 3 Tage in Dunkelheit in seinem persönlichen Grab, ohne Essen und Trinken. Und nach 3 Tagen wird er durch das Gebet von Hananias, von Gottes Geist, von seiner Blindheit geheilt. Nicht nur von seiner körperlichen Blindheit, sondern auch von seiner geistlichen Blindheit. Aus Saulus wird Paulus. Er ist von Neuem geboren. Er ist vom Tod zum Leben, zu Gott hindurch geliebt worden. Und diese Erfahrung, dieser tiefen Liebe Gottes, definiert fortan den Kern seiner Botschaft. Das ist das Christus in uns, das Geheimnis Gottes, das Jesus ist. Und in ihm sind wir verwurzelt und gegründet. In der Liebe Gottes sind wir verwurzelt und gegründet. Es ist die Liebe, die sein Denken und sein Sein durchdringt. Und wir können keinen Brief von Paulus verstehen, ohne zu wissen, dass die Liebe die Grundlage seines Denkens und Argumentierens ist. Eigentlich, glaube ich, wenn ich euch das sage, seid ihr ein bisschen erstaunt. Wenn es euch so geht wie mir, dann kennt ihr Paulus mehr so als den, der immer schimpft, der immer nicht zufrieden ist und immer was zu korrigieren hat und immer wieder eingreifen muss. Aber Paulus ist ein Liebhaber. Ein Liebhaber Gottes und ein Liebhaber der Gemeinde Jesus. Und er selber fühlt sich manchmal wie ein Vater und nennt die Menschen, die er zum Glauben gebracht hat, Kinder, Söhne. Es geht ihm, er ist getrieben von der Liebe. Die Liebe ist das Höchste, nach der wir streben sollen. Größer als jede geistliche Gabe, größer als jedes Talent, jede Errungenschaft, und jeden Erfolg, den du haben könntest. Ja, ohne die Liebe ist das alles nichts. Ohne die Liebe sind deine Erfolge, deine Gaben, dein Können, das, was du einbringst, selbst in der Gemeinde, nichts wert. Diese Liebe, ist auch nicht über unseren Erfolg oder über das, was wir gut machen, nicht über unser Engagement zugänglich, auch nicht über unser Gutsein. Ja, manchmal verhindert der Erfolg uns daran, in dieser Liebe zu bleiben, weil wir dann alles aus eigener Kraft tun und selber alles bestimmen wollen und uns nicht mehr von der Liebe leiten lassen. Denn so radikal die Liebe Gottes zu uns ist in Jesus, der für uns gestorben ist, so leer, so arm und so schwach und so nackt müssen wir uns vor Gott machen, um diese Liebe zu verstehen, um ein Gefäß für diese Liebe zu sein, um diese Liebe anzunehmen. So wie Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen, ihnen gehört das Himmelreich. Gott liebt dich. Und er liebt dich einfach, weil du bist. Es spielt keine Rolle, ob du erfolgreich bist oder nicht, ob du ein guter Mensch bist oder nicht, ob du stark und kräftig bist oder arm und krank. Das spielt keine Rolle. Weder deine Erfolge können Gottes Liebe zu dir vergrößern oder stärker machen, noch können deine Misserfolge oder dein Versagen oder deine Schuld Gottes Liebe zu dir kleiner machen oder Gott hindern, dich zu lieben. Gott liebt dich, weil du bist. Und in dieser Haltung, in diesem Bewusstsein, von Gott über alle Maßen geliebt zu sein, in dieser Haltung sollen wir alle Dinge tun. Diese Liebe soll unser Denken bestimmen und zum rechten Handeln bewegen. Alle eure Dinge lasst in dieser Liebe geschehen. Diese Liebe, mit der Gott dich liebt, eine ewige, unwandelbare Liebe. Diese Liebe ist die Gnade, die in deiner Schwachheit stark ist. Diese Liebe ist die Kraft, mit der Gott in dir und durch dich wirkt. Und deshalb wachet. Wachet, sagt Paulus einen Vers vorher. Er meint damit, hey, seid wach, seid lebendig. Ihr habt da einen Schatz in euch. Vergrabt ihn nicht. Wachet. Man könnte dieses Wachet auch so übersetzen, mach die Augen auf. Mach die Augen auf und erkenne, was Gott gerade in deinem Leben tut und in deiner Umgebung tut. Das ist so wie Jesus, der mal gesagt hat, dass er nichts tut, was er nicht zuvor den Vater tun sieht. Und wachet, damit meint Paulus, in so einer engen Beziehung zu Gott zu leben, dass du siehst, was Gott tut und dich daran beteiligen kannst. Gott hört nicht auf zu lieben. Er ist immer am Wirken. Jedes Gebet wird von ihm gehört. Gott liebt dich und er hat ein Ziel mit deinem Leben und er hat gute Gedanken über dich. Gott liebt diese Gemeinde. Er hat ein Ziel mit dieser Gemeinde und er hat gute Gedanken über diese Gemeinde. Und Gott liebt diese Menschen in Perlach. Er hat ein Ziel mit diesen Menschen und er hat gute Gedanken mit diesen Menschen. Und ein Gedanke war von ihm, dass hier die Christuskirche, die Baptisten, ein Gemeindehaus haben. Gute Gedanken für diesen Stadtteil. Und du und diese Gemeinde, also wir alle, die wir Gottes Liebe kennen, sind Botschafter der Liebe Gottes in diesem Stadtteil. Wachet, macht die Augen auf. Das heißt auch, werdet nicht müde. Lasst euch nicht entmutigen. Ja, vielleicht habt ihr schon Jahrzehnte in diesen Stadtteil investiert und seht noch keine Frucht. Wachet, werdet nicht müde. Denn die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und selbst wenn wir hier noch weitere 10 Jahre leben und lieben müssen, ohne dass wir etwas sehen, dann lasst uns das in der Haltung dieser Liebe tun, die diese aus dem Strom schöpft, der nie versiegt. Die wartet und die wacht und betet und vollmächtig Fürbitte tut für diesen Ort, an den Gott uns gestellt hat. Gott verschwendet keine Ressourcen. Und so sicher wie nach der Nacht der Morgen kommt, wird Gott unsere Gebete der Liebe für die Menschen hier in diesem Stadtteil erhören. Wachet, lasst uns nicht müde werden, lasst euch nicht entmutigen. Die Liebe Gottes wirkt in dir, darum steh fest im Glauben. Seid standhaft, standfest, bleibt dran, lasst euch nicht beirren. Lass dich nicht verunsichern und lass dich nicht aus der Bahn werfen, wenn Dinge anders laufen, als du dir das wünschst. Paulus schreibt das auch in Epheser 3, Vers 17. Da schreibt er, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Steht fest im Glauben. Wenn wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, bedingungslos, wenn diese Liebe zu Gott unsere tiefste Gewissheit ist, dann kann uns nichts erschüttern und nichts aus der Bahn werfen, selbst dann, wenn die Zeiten stürmisch sind. Verwurzelt in der Liebe überstehen wir Katastrophen. Und wir überstehen sie nicht nur, sondern durch Gottes Gnade werden wir in diesen Zeiten wachsen. Wer in der Liebe verwurzelt ist, singt Loblieder im Gefängnis, so wie Paulus und Silas. Und dann erleben wir Gottes Wirken und Eingreifen. Denn keine Gefängnismauern halten dem Lob Gottes stand. Sie müssen zusammenbrechen. Vor ein paar Jahren habe ich in Neuperlach in einem sozialen Projekt gearbeitet, dem Nachbarschaftstreff Perlacher Herz. Der ist gar nicht weit von hier, vielleicht kennen ihn auch manche, wenn nicht, empfehle ich. Dort gibt es auch, wir haben dort eine Hausgemeinde gehabt und haben dort eine Gemeindegründung gehabt. Und Träger ist eben die Vineyard München und ich habe dort gearbeitet als Sozialpädagogin. Und wir haben 2017 eine Evangelisation durchgeführt, Zelttage, eine ganze Woche Evangelisation hier in Neuperlach im Ostpark. Und mir war, also ich war für die ganze Organisation und für die ganze Durchführung verantwortlich und war deshalb über Wochen in engem Kontakt mit dem Kreisverwaltungsreferat und mit dem Amt für Brandschutz. Und das waren stürmische Zeiten aus mehreren Gründen. Ich kann euch nicht die ganze Geschichte erzählen, aber so weit, dass ich glaube so 8 Wochen bevor, also alles war geplant, alles war fest, die Flyer waren vorbereitet, kriegen wir plötzlich den Bescheid, dass den Ort, den wir uns ausgesucht haben, dass wir nicht die Genehmigung mehr dafür haben, sondern dass wir den Ort wechseln müssen. Und ich weiß, dass ich von diesem Kreisverwaltungsreferat mit dem Zuständigen telefoniert habe. Wir beide über Google gesessen haben, er dort in seinem Büro und ich hier, und ich gesagt habe, ja, wo sollen wir das durchführen? Und dann war der einzige Ort eigentlich das Theatron im Ostpark. Okay, ich schnell alle informiert, irgendwie alle irgendwie überzeugt, wir machen das trotzdem jetzt. Und dann mussten wir einen neuen Antrag stellen und der Antrag wurde Gott sei Dank sofort bearbeitet und wurde nicht ganz unten hingelegt, sonst hätte es nämlich nochmal 3 Monate gedauert. Und so nach 2 Wochen war das soweit alles geklärt. Ich dachte, jetzt wird's. Und dann ruft mich der Herr von dem Kreisverwaltungsreferat an und sagt, ja, Sie wollen ja ein Zelt aufbauen und dann müssen Sie diese Anker oder Hering, ich weiß nicht, wie das heißt, ja dort in den Boden schlagen und das sind ja Fliesen, was ich wusste. Und das Gartenbauamt sagt, nein, dürfen Sie nicht. Sie dürfen eine Open-Air-Veranstaltung machen, aber Sie dürfen kein Zelt aufbauen. Und ich denke, eine Woche Evangelisation. Wir haben Technik da von 10.000 Euro. Das kann man nicht mit Open-Air machen. Und ich dachte, das war's jetzt. Jetzt weiß ich nichts mehr. Und ich rufe Michael an, der damals der Leiter von der Vineyard war, und sage, Michael, jetzt ist es wirklich das Aus. Ich weiß nicht mehr. Also du weißt, wir können nicht eine Woche Open-Air machen. Und wir haben da die ganze Technik und so. Wir müssen es absagen. Und dann sagte er zu mir, Ruth, du machst jetzt erstmal gar nichts. Ich hatte schon so die E-Mail formuliert, wo ich sagen wollte, wie wir das jetzt absagen und so. Du machst jetzt erstmal gar nichts und wartest. Gott handelt manchmal 22:45. Und ich bin in den Wald gegangen, habe erstmal geheult und habe wirklich mit Gott gerungen, habe gesagt, das gibt's doch nicht. Jetzt am Ende soll das also. Und dann habe ich zu Gott, habe ich so gesagt, Jesus, wenn diese ganzen Zelttage und diese ganze Evangelisation auf meinem Mist gewachsen ist. Wenn ich mir das ausgedacht habe, einfach so, weil ich gerne irgend sowas mache und es nicht deine Aktion ist, dann findet es jetzt nicht statt. Dann war es das jetzt. Aber wenn es dein Plan ist, wenn es dein Wille ist und wenn es deine Idee ist, dass wir dort eine Evangelisation machen, wenn das du bist, dann machst du jetzt was. Und ich mach nichts. Ich rufe niemanden mehr an. Ich gehe nirgendwo mehr hin. Du kannst jetzt was machen oder es fällt aus. Und mit diesem Gebet bin ich wieder zurück in dieses Zentrum, ins Perlacher Herz. Es war Nachmittag. Ich war in meiner Arbeit beschäftigt und dann klingelt mein Handy und ich sehe schon auf dem Display, es ist das Kreisverwaltungsreferat. Und dann ruft mich der Brandschutzmeister an, der Feuerwehrmann von der Feuerwehr, mit dem ich ja auch parallel immer reden musste. Und der ruft mich an und sagt, Frau Möller, ich habe Ihre neuen Pläne hier, aber Sie wissen schon, so geht das nicht. Und dann sage ich, ja, ich weiß, wir sagen es jetzt ab. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir es machen können. Und dann habe ich gesagt, ich rufe Sie ja nicht an, damit, um Ihnen zu sagen, dass Sie es nicht machen können. Ich rufe Sie an, um Ihnen zu sagen, wie Sie es machen können. Können Sie das Zelt mit solchen, wie heißt das so, also nicht Zelte, sondern wir haben kein, Pavillons, danke, gut. Können Sie das Zelt mit Pavillons ersetzen? Und ich denke, ja, ich glaube, das geht schon. Gut, dann stellen Sie die Pavillons so auf, in diese Richtung und alles so und die Technik da und hier und dort. Und dann erklärte er mir in einer Viertelstunde alles, was wir machen müssen. Und dann sagte er, Frau Möller, ich möchte, dass Sie diese Veranstaltung durchführen. Auf Wiedersehen. Und dann legt er auf. Und ich denke, Jesus, ich wusste nicht, dass du bei der Feuerwehr arbeitest. Es war so, und so lief es dann auch. Ganz schnell, die EMK, mit der wir diese Zelte haben, hatten gerade 8 Wochen vorher 6 neue Pavillons gekauft. Wir konnten das alles aufstellen, es lief alles. Und übrigens, das ist auch, diese Zeltevangelisation ist übrigens die Gelegenheit gewesen, wo ich Axel und Gabi kennengelernt habe. Also da ist der Kontakt entstanden. Die waren da, vielleicht waren auch manche von euch da, aber die waren da und so haben wir uns kennengelernt und in der folgenden Zeit hat Axel mich dann bei euch manchmal zum Predigen eingeladen. Steht fest im Glauben. Seid mutig und seid stark. Denn wir vertrauen nicht auf unsere eigenen Stärke, sondern auf die Kraft Gottes und auf die Möglichkeiten Gottes, der immer noch irgendwas machen kann, auch wenn wir am Ende sind. Wir sind ja nicht stark. Wir müssen auch nicht stark sein. Wir müssen nicht gewinnen. Wir sind ja nicht mal verantwortlich. Gott kümmert sich. Und seine Gnade ist ja gerade in unserer Schwachheit mächtig. Und die Liebe ist unsere Stärke, unsere Kraft und unsere Versicherung. Und so werden wir als Geliebte Gottes fähig, andere zu lieben. Seid mutig und seid stark. Das kann beides heißen. Manchmal muss ich aufstehen und kämpfen und Widerstand leisten. Und manchmal muss ich still sein und warten und gar nichts tun. So wie David, der konnte beides, das war ein Kriegsheld. Wie viel Kämpfer hat der gekämpft? Aber als er Saul in der Höhle begegnete, vertraute er Gott und er kämpfte nicht. Oder ebenso wenig, als sein Sohn Absalom eine Revolution anzettelte, verließ er den Regierungssitz und kämpfte nicht gegen ihn. Denn David wusste sich von Gott geliebt und versorgt. Und er wusste, dass Gott für ihn kämpfen würde. Und deshalb konnte er warten und still sein. Und die Liebe, die in uns ist, durch Gottes Geist, wird uns die Weisheit geben, zu erkennen, wann wir kämpfen und handeln sollen und wann wir warten und still sein sollen. Alles aber, alle eure Dinge, lasst in dieser Liebe gesehen. Strebt nach der Liebe. Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes. Und begegnest du Jesus, begegnest du der Liebe. Und manchmal haben wir so den Eindruck, dass Gott so an uns vorbeigeht. So wie so diese Geschichte von diesem blinden Bartimäus, die ich so sehr mag, der da sitzt in seiner Ecke und irgendwo da hinten geht Jesus vorbei. Und er geht an ihm vorbei und Bartimäus gibt nicht auf. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich, ruft er so laut, dass er die Leute nervt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir uns immer wieder hinsetzen, wenn wir gerade irgendwie diese Liebe nicht spüren, wenn wir gerade nicht in Gott sind oder wenn wir gerade den Weg verloren haben. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und dann kommt Jesus. Und er heilt dich und berührt dich und liebt dich und stößt dich nicht ab. Strebt nach der Liebe. Amen.